Ja, sind vorgestern als Familie in einer großen Stadt unterwegs gewesen. Es war schön. Auf einmal schaue ich auf die Uhr und sehe, oh, ist schon so spät, ich habe nur noch eine Minute. Sage ich zu meiner Frau, ich renne schon mal vor, okay? Sie sagt, okay, komm mit den Kindern hinterher. Ich renne los durch die Stadt wie ein Bekloppter. Familie lasse ich zurück. Und dann, völlig aus der Puste, komme ich am Parkscheinautomaten an. Parkschein, stecke ihn rein und freue mich, ich habe es geschafft. Bin gerade sogar Zeit geblieben, muss nur 1 Euro bezahlen. Dafür bin ich jetzt extra gerannt. Für ein kleines Stück Metall habe ich meine Familie vernachlässigt und nachgedacht, bin noch geklaut. Dann renne ich dort durch die ganze Stadt, bin fix und fertig. Ich habe 1 Euro gespart. Prima, Glückwunsch. Hey, super. Und dann habe ich so gedacht, die haben schon Weihnachtsmarkt aufgebaut. Überall haben sie schon frohes Fest gewünscht. Dann habe ich gesagt, ich bin kotzen, wenn ich das sehe. Es geht nur darum, irgendwie Zeug an den Mann zu bringen, irgendwie was zu verkaufen. Jedes Kaufhaus, alles viel schöner geschmückt, als ich das bei mir zu Hause irgendwas hinkriegen könnte. Ja? Die investieren alles bezahlt, um irgendwie den Weihnachtsgeschenkerausch zu ermöglichen. Und ich kann denen gar nicht entfliehen. Das ist unser Alltag. Mitten in den Städten herrscht der Kapitalismus, der Materialismus und der Konsumismus. Es ist für unsere westliche Welt gar nicht zu unterschätzen. Es hat unser ganzes Wertesystem tief durchdrungen. Fernsehen, Internet, die Werbung. Die ganze Zeit wird uns klar gemacht, es geht um etwas, das musst du kaufen, das brauchst du, das macht dein Leben voll. Unsere ganze Gesellschaft ist so getaktet und wir können uns dem nicht entziehen. Unser Herz wird davon geprägt. Heute Abend ist noch Fußball, ich weiß nicht, ob wir dann fertig sind. Bayern gegen Anderlecht, was in der Champions League gern guckt. Da geht es um Millionen, es ist ein Riesengeschäft. Ich liebe Fußball, aber da geht es um Summen, es ist brutal. Und trotzdem können wir die da oben zeigen und Steuerparadiese irgendwo angreifen. Und doch merken wir, wir machen im Kleinen meistens eigentlich genau das Gleiche, nur es geht halt um kleine Summen. Ich möchte gern, dass wir die Situation wahrnehmen. Du bist geprägt. Du bist manipuliert. Das ist meine ganz feste Überzeugung, dass wir alle, ob wir wollen oder nicht, ziemlich stark manipuliert sind. Wir sind durchdrungen von diesem System des Geldes, vom Kapitalismus, vom Materialismus und vom Konsumismus. Konsum. Irgendwas besitzt, Geld, das ist das A und O. Das ist die Religion unserer heutigen Zeit. Ich bin davon überzeugt, unsere Identität ist davon bestimmt, was und wie wir konsumieren. Wir drücken uns über die Dinge aus, die wir kaufen. In unserer Gesellschaft bist du leider meistens nur noch das wert, wenn du etwas Geld verdienst. Meine Frau ist zu Hause mit den Kindern, die nicht arbeiten. Sie ist gar nichts wert für die Gesellschaft. Mütter haben wenig Anerkennung. Warum? Weil sie wirtschaftlich nichts leisten. Geld ist ein wichtiger Maßstab geworden, an dem wir den Wert eines Menschen messen. Geldprobleme sind, ich habe gelesen, bei 30-50% aller Ehescheidungen entscheidend. Ich will gar nicht auf andere zeigen. Ich merke selber bei mir, wo ich denke, ich bin eigentlich ein Guter, ja? Ich finde es echt besser, wenn ich etwas billiger bekomme. Und wenn ich einkaufe, dann gucke ich auf die Schilder, die etwas rot sind und die mich, ne, 10% Rabatt. Ich kaufe fast nur Zeug, wo irgendwas Rabatt ist. Meine Frau freut sich, dass es immer was Verschiedenes gibt. Ne? Aber es ist, ich bin getrieben. Ich freue mich, wenn ich mehr Geld habe. Ich freue mich, ich finde das irgendwie besser, wenn ich merke, jemand anderes hat mehr oder großes Auto. Das macht was mit mir, das verändert den für mich. Es ist so, obwohl mir das bewusst ist. Und ich überlege so, wie viel Zeit investieren wir, wie viel beschäftigen wir uns mit dem Geld. Wir gehen arbeiten, die meisten, um Geld zu verdienen. Das ist okay, aber welche Autorität und Priorität hat unser Job? Wie viel Zeit verwenden wir, um das Geld wieder auszugeben? Check24 und Co. Wie viel vergleichen wir? Es ist ja ganz so leicht, wenn du heute einen neuen Computer kaufen willst. Du musst ja Stunden vergleichen und suchen und das dauert ja ewig. Wenn du tanken willst, du vergleichst und guckst, welche beste Tageszeit, wenn du an Cent gespart hast. Es ist verrückt, aber Geh mal deinen Alltag durch, wie sehr du strukturiert bist. Und wenn du das ganze Zeug dann zu Hause hast, dann musst du es ja auch, du musst dich darum kümmern. Viele Gespräche drehen sich ums Geld. Für manche ist es das Lebenszentrum. Heutzutage muss man etwas gelten. Braucht es Evangelium. Heutzutage muss man etwas gelten. Religion unserer Zeit, das ist unser Platz. Jemand fragt einen Pfarrer, und ich sehe so, welches Gespräch, es geht um geistliche Dinge, soll es gehen. Der Pfarrer sagt, gern, bringen Sie bitte Ihren Kontoauszug mit. Wieso? Ich will doch mit Ihnen über was Geistliches sprechen. Ja, ja, doch, es ist aber trotzdem wichtig. Die Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen, ist ein wichtiger Indikator für das Geistliche. Warum? Eine Geschichte von einem jüdischen Rabbi erzählt es uns ganz gut. Kommt ein Mann zum Rabbi und der Rabbi sagt, ich will dir das erklären mit dem Geld. Schau hier durch das Fenster, ein schönes Fenster, was siehst du? Der andere sagt, ich sehe viele Menschen, die Natur, traurige, fröhliche Leute. Dann hält der Rabbi eine Silberscheibe hinter das Fensterglas und fragt den Mann, was siehst du jetzt? Der Mann sagt, was soll ich sehen? Ich sehe mich selbst, ich sehe nur nicht mich selbst. Es ist ein Spiegel geworden. Der Rabbi sagt, jetzt hast du die Antwort auf deine Frage. Glas ist durchsichtig. Du siehst viele andere Menschen, du siehst die Welt. Legst du aber etwas Silber hinter das Glas, dann wird es ein Spiegel und du siehst nur dich selbst. Mit ein wenig Silber sieht der Mensch nur sich selbst. Ich liebe diese Geschichte. Wir heißen Open Access, offener Zugang. Und ich glaube, dass wir in unserer westlichen Welt so wenig Gotteserfahrung machen, weil wir so geldorientiert leben. Wenn man das global betrachtet, sind viele Regionen auf der Erde näher an Gott dran, erleben mehr mit Gott, weil sie nicht so vom Geld geprägt sind wie wir. Der Blick, der Zugang zu Gott und Mitmenschen ist versperrt. Ich merke das bei mir selber. Ich kreide niemanden wirklich persönlich an. Wir sind in diese Gesellschaft auch hineingeprägt, hineingeboren. Und ich bin davon überzeugt, es ist ein Zugang, der das irgendwie verhindert. Die Sorge um das Geld, die Sorge um deinen Besitz, das nimmt einfach Zeit ein, das nimmt viele Gedanken ein. Zeit, die dir wegbleibt, um anderen und Gott zu begegnen. Charles Foucault, ich komme dann später gleich nochmal drauf, er hat gesagt, der Materialismus, das Besitz im Zentrum, das ist der Todfall des geistlichen Lebens. Ziemlich negativ und mir ist wichtig, dass wir heute nicht zu negativ vom Geld reden. Geld ist ja auch was Gutes und das will ich ganz deutlich sagen. Geld ist auch ein Segen. Die gesegnetsten Menschen im Alten Testament, die waren alle super reich. Das waren die Reichsten, das waren die Chefs von den reichsten Firmen. Die hatten die größten Herden. Wir würden halt sagen, das waren die Chefs von Facebook und Amazon. Das waren damals die gesegnetsten von Gott. Hier, Abraham, David, das waren die. Die hatten alles, das waren die reichsten Leute der damaligen Zeit. Jemand, der viel Geld hat, ist nicht automatisch böse. Ich kann Reichtum auch als Segen Gottes verstehen. In Deutschland sind wir ja typisch dafür, dass wir Reichtum niemandem gönnen. Wir sind sehr neidisch, in anderen Ländern ist es anders. Aber wir in Deutschland, das ist Reichtum immer verpönt. Geld ist an sich nichts Schlechtes. Josef legt in Ägypten große Vorräte an. Frauen, Lukas 8, Vers 3, die dienen Jesus mit dem, was sie haben, ihrer Habe und ihrem Geld. Geld ist an sich nicht schlecht. Das Geld ist weder böse noch gut, es liegt an dem, wer es brauchen tut. Ein weiser Mann hat Geld im Kopf, aber nicht in seinem Herzen. Das Problem ist aber, das Geld neigt dazu, die menschlichen Grundbedürfnisse, die wir haben, wir wollen anerkannt werden, wir wollen Sicherheit haben, wir wollen auch ein bisschen Macht haben. Diese drei menschlichen Grundbedürfnisse versucht das Geld irgendwie zu füllen. Und dann wird es gefährlich. Anerkennung, Sicherheit und Macht. Das sind unsere Gefühle und Gedanken in Beschlag. Der Wunsch, finanziell abgesichert zu sein, hat jeder von uns, ein bisschen Puffer zu haben, ein bisschen beruhigend, so ein bisschen was auf der hohen Kante zu haben, wenn man schlechte Zeiten sind. Was würde mich dazu bringen, dass das Geld nicht mehr Sicherheit, Anerkennung und Macht in meinem Leben hat? Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Ich ermutige jeden, der heute da ist, gewinne eine innere Freiheit, eine Gelassenheit und eine Distanz zum Geld. Es ist nicht an sich schlecht oder gut.
Geld ist nicht Gott. Es soll nicht die Nummer eins sein. Hänge nicht dein Herz daran. Du kannst nicht Gott und dem Mammon, dem Geld, dienen. Und Mammon, dieses biblische Begriff für Geld, kommt von der Elschen Amman, Vertrauen. Das, worauf man traut. Geld ist das, worauf ich vertraue, was zuverlässig ist, was mir die Sicherheit gibt. Und dann wird es zum Gott. Und ich darf vertrauen, wenn es mir Sicherheit gibt im Leben. Fange an, eine innere Gelassenheit, eine innere Distanz zum Geld zu gewinnen. Ganz einfacher Test. Gib mal alles Geld, was du im Portemonnaie hast, weg. Vielleicht hast du nichts dabei, dann ist es nicht so schwer. Gib mal alles Geld, was du auf irgendwelchen Konten liegen hast. Gib das mal weg. Vielleicht fällt es schon schwerer. Was ist mit all dem Besitz, den du hast? Na, ich sage Haus und Hof. Vermögen. Lebensversicherung. Da wird es schon schwieriger, glaube ich. Was bleibt von dir, wenn man dir all dein Geld genommen hat? Was bleibt von dir, wenn man all den Besitz dir genommen hat? Wenn du etwas besitzt, das du nicht weggeben kannst, besitzt du es nicht, sondern es besitzt dich. Wenn du etwas besitzt, das du nicht weggeben kannst, dann besitzt du es gar nicht, sondern es besitzt dich. Vor vielleicht 15 Jahren, in der Jugendarbeit, beim Jugendrat, Dirk Möller mit seiner Familie stand auf der Bühne mit eine super Familie, hat mich immer wieder beeindruckt. Ich erinnere mich an eine Szene, da stehen sie auf der Bühne, haben von einem Jugendratsgehalt gelebt, das ist wirklich nicht viel. Und haben gesagt, wir haben nicht viel Geld, aber wir als Familie Möller, wir haben entschieden, wir sind reich. Beeindruckt mich bis heute. Wir sind reich. Wir vertrauen Gott, dass er uns versorgt. Und wir trennen unseren Selbstwert von unserem Bankkonto. Wir trennen unseren Selbstwert, weil wir es sind, das trennen wir von unserem Besitz und von unserem Bankkonto. Das finde ich wunderbar. Obwohl es uns noch nie so gut ging wie heute. Hier in Deutschland, uns ging es noch nie so gut, materiell, wir haben alles. Und obwohl alles teurer wird und wir meckern und meckern und sind unzufrieden. Die Zufriedenheit der Leute geht immer mehr zurück, obwohl es uns materiell immer besser geht. Das ist interessant. Reichtum ist nicht gleich Glück. Das Wichtigste im Leben ist, denke ich, umsonst. Ist kostenlos. Das Wichtigste im Leben ist unsere Erlösung. Deswegen musste ich letzte Woche tatsächlich etwas schmunzeln. Als ich gelesen habe, dass das teuerste Kunstwerk der Welt von Steiger verkauft wurde, Leonardo da Vinci, wahrscheinlich ein Bild für 383 Millionen Euro, vielleicht hat es jemand mitbekommen, 383 Millionen Euro für ein Bild, wo noch nicht mal sicher ist, dass es er selber gemalt hat.
Oh, hallo! Können Sie das auch? Sie wollen entspannt ein Buch lesen. Und Ihr Sessel kippelt.
We are so hübschen.
Den Diebe und das letzte Antikipper. Jetzt neu, der Bibel-Antikippler von Gott. Den Bibel-Antikippler gibt es in verschiedenen Formen, Größen, Farben, Gewichtskategorien. In klein zum Mitnehmen oder in riesig für zu Hause. Der Bibel-Antikippler, rufen Sie jetzt an, um sich Ihr Exemplar zu sichern. Der Bibel-Antikippler mit dem Bio-Siegel. Der Bibel-Antikippler.
Der Bibel-Antikippler hat mein Leben verändert. Endlich kann ich kippeln, ohne mich hinsetzen zu müssen. Der Bibel-Antikippler ist mein Must-Have für den Alltag.
Der Bibel-Antikippler, schon wieder 2 Exemplare verkauft. Der Bibel-Antikippler, rufen Sie jetzt an.
Also Werbung mit der Predigt, das habe ich auch noch nicht gehabt. Aber wir müssen irgendwie uns finanzieren. Also ich fand es auch ganz lustig, aber interessant ist, die Bibel lässt das mit sich machen. Das ist interessant, genauso, Jesus hat alles mit sich machen lassen. Er hat sich echt verkloppen lassen, kreuzigen lassen. Er hätte es nicht nötig gehabt. Er hätte mit einem Streich sagen müssen, lass mich in Ruhe. Die Bibel und Jesus lassen das mit sich machen. Du kannst halt rumhabieren, so einen Mist damit machen. Aber ich fand es interessant, Die Bibel bringt Stabilität in dein Leben rein, ins Kippeln. Da finde ich schon wieder gut, okay? Können wir uns einigen. Und besser die Bibel lesen, als irgendwo drunter setzen. Dann kannst du ein anderes Buch nehmen. Lest die Bibel. Die Bibel ist sehr gut, sehr wichtig. In der Bibel lese ich, dass das Wichtigste in meinem Leben umsonst ist. Unsere Erlösung. Ich komme nochmal zu dem Bild zurück. Haben wir uns gemerkt, oder sind wir jetzt völlig abgelenkt? Ja, es funktioniert Werbung. Alle sind sofort dabei. Es funktioniert leider. Wir sind so gestrickt, ich verstehe das. Leonardo da Vinci, für 383 Millionen Euro ein Bild, und es heißt Salvator Mundi. Da ist Jesus drauf zu sehen. Da habe ich so geschmunzelt. Der Erlöser der Welt, Jesus, kostet 383 Millionen Euro. Ich hoffe, der Käufer weiß, was er sich da gekauft hat. Die Erlösung für 383 Millionen Euro. Die Erlösung ist für dich kostenlos. Aber Jesus hat sie alles, das ganze Leben gekostet. Mehr als 100 Millionen Euro. Sein eigenes Blut. Jesus ist mein Zentrum. Jesus ist die Grundlage. Auch wenn es ums Geld geht. Auch die Grundlage zu gucken, ist das Geld mein Gott geworden? Hänge ich mich da dran? Wir haben heute Buß- und Bettag. Heißt, es ist aufgefallen, muss ich heute nicht in die Schule, nicht auf Arbeit, hoffe ich jedenfalls. Heute ist Buß- und Bettag und ich freue mich, dass wir diesen Feiertag haben, obwohl die Wirtschaft sich dagegen zwängt und sie dadurch Millionen verliert an diesem Feiertag. Ja? Es ist gut, dass es einen Tag gibt, wo wir ruhig werden und du umkehren kannst und du neu anfangen kannst. Es ist gut, wir brauchen das. Auch und gerade, denke ich, im Umgang mit unserem Geld. Deswegen nimm das vielleicht für dich, Buß- und Bettag 2017, dass du deinen eigenen Umgang, deinen eigenen Status von Geld einmal auf den Kopf stellst und durchleuchtest. Stell Gott über das Geld und gewinne innere Freiheit dazu. Buß- und Bettag, umdenken, neu mit Geld umgehen. Das war für mich so ein bisschen die Grundlegung. Für mich möchte ich jetzt im zweiten Teil noch mal ein bisschen konkret werden. Ich möchte gern, Bibel hat man gerade, deswegen komme ich drauf, einen biblischen guten Umgang, einen klugen Umgang mit Geld finden. Nimm Jesus hinein in deinen Geldalltag. Über Geld spricht man oft nicht, das ist ein Tabuthema. Aber weil die Bibel, weil Jesus so viel über das Geld spricht, und über kaum ein anderes Thema, darum auch wir, spricht auch über das Geld mit deinen Freunden und Familie. Sprecht über das Geld. Das bricht auch die Macht des Mammon und so dieses Tabu, der macht es immer nur noch größer. Über 2350 Sätze in der Bibel gehen über das Geld. Die meisten Gleichnisse erzählt Jesu über das Geld, über den Besitz. Warum? Weil es in unserem Leben so eine wichtige Rolle spielt, schon vor 2000 Jahren, umso mehr heute. Und er erzählt so oft davon, weil wir nicht damit umgehen können. Fünf konkrete Dinge möchte ich sagen. Das Erste. Geld ist nur so lange wichtig, wie wir hier auf der Erde sind. Da kommt ein Typ in den Himmel, der hat sein ganzes Erspartes eingetauscht gegen einen Goldbarren. Er ist ganz stolz und will in den Himmel zeigen. Kommt die Leute zu ihm, was willst du mit dem Pflasterstein hier? Die Straßen sind aus Gold, hier zählen andere Werte. Wir sind nicht für die Ewigkeit hier auf der Erde, sondern im Himmel bestimmt. Und das alles Geld, allen Besitz, was du dir anhäufst, du bist ein Haushalter darüber. Dein Besitz, dein Geld ist eine Leihgabe. Du hast kein Geld der Welt verdient. Es ist dir anvertraut, es gehört dir nicht. Du wirst einmal alles zurückgeben müssen und du wirst alles handeln, allen Umgang mit dem Geld einmal verantworten müssen. Alles gehört Gott. Psalm 24, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. David, der König David, kurz bevor der Tempel eingeweiht wird, 1. Chronik 29, da heißt es, da betet er, von dir, Gott, ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir dir es gegeben, haben viel gesammelt für den Tempel. Herr, unser Gott, all das Viele, was wir herbeigebracht haben zum Tempel, dir ein Haus zu bauen, es ist von deiner Hand gekommen, es ist alles deins. Das finde ich ganz gut. 1. Chronik 29. Eigentlich müssten wir auf alles, was wir besitzen, einen Stempel setzen, einen Stempel drauf machen, Gabe Gottes. Eigentum Gottes nur im Sinne des Eigentümers zu verwenden. Von daher stellt sich eigentlich nie mehr die Frage, wie viel gebe ich, darf ein Christ reich sein, sondern immer nur die Frage, wie gehe ich mit dem Geld um, was mir anvertraut ist. Darum ermutige ich dich, frage Gott, einfach immer, wenn du Geld ausgibst, ist das richtig. Für was soll ich mein Geld ausgeben? Wofür gebe ich mein Geld aus? Wofür brauche ich das überhaupt? Nimm Jesus damit hinein in diese Geldentscheidung. Jesus ist kein Spielverderber. Er hat es auch geschenkt. Wir dürfen auch genießen. Es ist nicht so, dass Jesus knausrig ist. Genieße auch das, was Gott dir schenkt. Zweiter Punkt. Der sogenannte Zehnte ist unter Christen sehr beliebt. Deswegen will ich kurz was dazu sagen. Schon Melchisedek hat Abraham gesegnet und Abraham gibt dafür dem Melchisedek den zehnten Teil von Viehzeug und so weiter. Dann hat das Volk Israel die Anweisung von Gott bekommen, für die Leviten, für die Priester und für den Tempel den Zehnten zu geben. Von allen den Zehnten, von den Rindern und von den Kirschen und immer 10% für die. Mit ihr leben können. Im Propheten Malachi, Vers 3, wird dann der Zehnte besonders auch mit dem Segen Gottes verknüpft. Gott ist da geglückt gewesen, weil die Israeliten nicht den ganzen Zehnten gegeben haben. Und da heißt es: Bring den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und, jetzt ist es interessant, prüft mich doch darin, spricht der Herr, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Prüft mich doch, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Gott segne den Zehnten auch heute noch. Was machst du mit deinem Geld? Spendest du den Zehnten, gibst du einen Kollektor oder für gute Zwecke? Spendest du das, was übrig bleibt? 10% sind für Gott, mit den anderen 90 mache ich, was ich will. Gott gehört nicht nur der Zehnte, ihm gehört alles. Die Verantwortung umfasst alles, was mir gegeben ist. Drittens, die sogenannte Kollekte. Habe ich im Moment etwas mehr Geld zur Verfügung, als ich eigentlich brauche? Wem könntest du das zur Verfügung stellen? Welche finanzielle Not nimmst du in deinem Umfeld wahr? Und genauso auch andersrum. Signalisierst du, wenn du Bedarf hast? Kannst du finanzielle Überbrückung durch Freunde oder Mitchristen akzeptieren? Das ist ganz schwierig. Ich habe das schon mal gemacht. Ich habe schon mal einem Freund Geld gegeben, weil er mal ein schwieriges halbes Jahr hatte. War ihm erst sehr schwer, obwohl es eigentlich gut gepasst hat. Paulus kümmert sich um die Gemeinden und dabei nie nur um das Geistliche, sondern auch um das Finanzielle Wohl. Er kennt die Nöte und die Situation und so sammelt er für die Jerusalemer Gemeinde. Er sammelt bei den Gemeinden eine Kollekte für Jerusalem. Das ist auch unser Hintergrund der Kollekte. Wir sammeln in Deutschland immer Kollekte, wir sammeln das. Wir sammeln Geld im Gottesdienst. Beim Geld, da hört die Freundschaft auf, sagt man. Das mag sein, aber die Verbundenheit unter Christen kann da nicht aufhören. Das heißt, Kollekte, wir sind verbunden mit anderen Christen und darum können wir uns auch aushelfen. Paulus schreibt, 2. Korinther 8, in der jetzigen Zeit dient euer Überfluss dem Mangel jener, damit auch der Überfluss jener für euren Mangel diene, damit Gleichheit entsteht. Wenn jemand von uns heute da ist, der sagt, ich habe wirklich Not. Ich bin wirklich im Moment so, dass ich sage, ich weiß nicht, wie es weitergeht finanziell oder ich habe Schulden. Dann komm gerne zu mir anonym oder zu jemand anderes und melde dich gerne. Wir wollen auch da helfen. Gemeinde ist auch dafür da. Es gibt Wege und Möglichkeiten, auch das zu klären. Viertens. Lies das Lukas-Evangelium. Das Lukas-Evangelium hat, wenn es um Geld geht, das Maß aller Dinge, da geht es die ganze Zeit nur um Arme und das Geld. Das ist der Wahnsinn. Ich kann es leider gar nicht viel dazu sagen. Lukas ist der Evangelist der Armen. Und er ermutigt dich, Geld an Arme weiterzugeben. Geld ist wie Gülle, Geld ist wie Dung, es ist nicht gut, außer wenn man es verteilt. Finde ich sehr gut. Geld ist wie Gülle, es ist nicht gut, außer wenn man es verteilt. Jesus sagt es, wir haben es am Anfang schon gehört, als er beim Opferstock ein bisschen beobachtet, wie die Leute Geld einlegen, das finde ich auch gut, so ein bisschen gucken, wie viel geht hier rein. Jesus sagt dann, die Reichen geben von ihrem Überfluss, eine arme Witwe gibt aber alles, obwohl es nur viel weniger ist. Großzügigkeit entscheidet sich nicht daran, wie viel du gibst, sondern wie viel nachher noch übrig ist. Wenn du 2 Mäntel hast, hast du einen gestohlen, habe ich gelesen. Von der Urgemeinde, von der Jerusalem Urgemeinde wissen wir, die haben ihren ganzen Besitz geteilt, um den Armen damit zu helfen. Sie waren ganz frei vom Geld. Und dann lesen wir nach, und Gott tat täglich hinzu, die da gläubig wurden. Das war ein Zeugnis, wenn Menschen anderen helfen. Darum ermutige ich dich, entdecke den Segen des Gebens. Verdiene, um Gott zu dienen. Wenn nur Jesus reinkommt, dann geht der Geiz raus. Als fünftes zum Schluss möchte ich dir von Charles Foucault erzählen. Ich habe ein Buch von dem gelesen, der ist gar nicht so bekannt worden, ein ganz verborgener Mensch, war ganz reichartiger Franzose, viel Geld, und irgendwann hat er gesagt, ich will das nicht mehr. Ich möchte Jesus nachfolgen. Und Jesus, der hatte keinen Besitz, der hatte auch kein Obdach. Und dieser Charles Foucault, der ist in verschiedene Orden eingetreten, aber das war ihm immer noch zu reich. Und irgendwann ist er ganz weit unten gelandet, wirklich in der Gosse, ein obdachloser Bettler unter Muslimen in Algerien. Und ist dort um des Evangeliums willen wirklich gestorben. Ich erzähle gerne mehr davon, aber er hat mich so beeindruckt, weil er hat gesagt, Jesus hatte nichts, wer bin ich, dass ich mehr habe als er. Jesus sagt, selig sind die Armen. Jesus sendet die Jünger aus, nimmt kein Geld und keine Tasche mit. Ich möchte das mal ein bisschen stark machen, das ist ein bisschen radikal, aber mich selber fasziniert das. So ein ganz einfacher Lebensstil. Verkauf alles, was du hast und gibst den Armen. Was brauchst du alles eigentlich nicht? Wenn du fastest, faste doch mal Konsum. Brauchst du überhaupt das alles? Einfachheit, Sparsamkeit, Verzicht. Jean de Foucault, er wollte Jesus ähnlicher werden. Er hat ihn so sehr geliebt, dass er sagt, ich möchte mich nicht um das ganze Geld und Besitz kümmern, ich möchte nur Zeit für Jesus haben und mit Jesus haben. Das ist meine größte Freiheit. Weil wenn ich nur noch Gott habe, den habe ich überall. Das ist eine sehr radikale Armut, aber sie inspiriert mich total. Finde ich total stark. Ich denke, wir brauchen halt solche Vorbilder. Und solche Vorbilder haben immer wieder die Kirche das Christentum vorangebracht. Franziskus, genau das Gleiche, genau die gleiche Story. Franziskus von Assisi, genau das Gleiche. Wir haben da verschiedene Leute, verschiedene Christen, haben alles aufgegeben, Jesus nachgefolgt. Ganz stark. Ich möchte schließen mit 1. Timotheus 6. Paulus schreibt an seinen Freund Timotheus eine ganze Menge über Geld, das fasst für mich fast alles zusammen. Das ist ein bisschen eine längere Textstelle. Lest es zu Hause nochmal nach. 1. Timotheus 6, das ist mein Schluss. Paulus schreibt, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so lasst uns genügen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen, haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Timotheus ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen, und wir dürfen es genießen. Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Besitz mit anderen teilen. Amen.